Guten Abend, sehr verehrte Zuschauer. Herzlich willkommen zu diesem Live-Webcast hier auf www.büso.de. Mein Name ist Stefan Teuxdorf, heute ist Mittwoch, der 4. März. Herzlich willkommen zu dieser Sendung an diesem Abend, auch Helga Zeppler-Rusch. Guten Abend, Helga.
Ja, hallo, guten Abend.
Ich werde mich bemühen, langsam genug zu sprechen, weil ich doch mitbekomme, dass meine Verbindung hier nicht die allerbeste ist. Ich hoffe aber dennoch, dass es funktioniert und möchte mit folgender Frage gleich in diese Sendung einsteigen, die vielleicht zwar einiges vorwegnimmt, aber das zu korrigieren oder ins richtige Licht zu rücken, das überlasse ich dann gerne dir. Die Frage kommt von André Garweiler und er schreibt, amerikanische Neocons haben mit dem provokativen Mord von Boris Nemtsov in Moskau einen noch gescheiterten Versuch einer farbigen Revolution in Russland gemacht. Welche konkreten Schritte erwarten Sie von Neocons weiter und was kann man international zusätzlich dagegen machen, um die BRICS-Kooperation zu beschleunigen?
Ja, also ich denke mal, dieser Mord an Boris Nemtsov ist bestimmt nicht das, was die westlichen Medien und die westlichen Politiker, die in so einer sofortigen Vorverurteilung von Putin natürlich den Täter sofort ausfindig gemacht haben, sondern es spricht sehr viel dafür, dass es sich um einen ganz anderen Sachverhalt handelt. Und zwar hat der französische Ökonom Jacques Sapir, genau wie der ehemalige amerikanische Botschafter in Moskau, Jack Matlock, die haben beide Analysen veröffentlicht, die sehr viel mehr Sinn machen. Und vor allen Dingen Sapir geht also darauf ein, dass also die Umstände, unter denen dieser Mord passiert ist, auf alles hindeuten, außer auf Putin. Dass nämlich, wenn man einen Auftragsmord begeht, dann sucht man normalerweise einen Platz, wo man das Opfer mit großer Sicherheit wahrscheinlich findet. Also entweder, wenn er nach Hause geht oder von einem Restaurant kommt oder sonst in einem Platz ist, wo er also sehr wahrscheinlich sein wird, aber nicht auf einem normalerweise unbestimmten Spaziergang auf dem Rückweg eines Restaurants und dann ausgerechnet auf einer Brücke, die quasi unter den Fenstern des Kremls sich befindet und noch andere Gebäude, die also sehr klar Symbolcharakter haben für Russland, dann weist er darauf hin, dass also der Nemtsov von hinten erschossen worden ist. Das heißt, wer auch immer die Schüsse abgefeuert hat, musste sich sehr gewiss sein, dass er das richtige Opfer vor sich hat. Es hat auch keinen finalen Schuss gegeben. Die Begleiterin, eine junge Ukrainerin, wurde nicht getroffen. Also alle diese Sachen deuten eigentlich darauf hin, dass es also ein sogenanntes Setup war, also eine fingierte Angelegenheit. Und die entscheidende Frage ist natürlich das cui bono. Und im Grunde ist ja die Popularität von Putin im Augenblick bei 87%. Und wir haben von guten Quellen gehört, dass also die Gegner von Putin sind 2%. Und die verbleibenden 13% oder 11%, das sind Leute, die der Meinung sind, dass er nicht hart genug ist gegenüber dem Westen. Während der Boris Nemtsov, der war ja durchaus mal in einer russischen Regierung während der Jelzin-Periode und hat damals die Ökonomie völlig in den Sand gesetzt. Er war also mitbeteiligt an den Ereignissen, die dann zum russischen Staatsbankrott 1998 geführt haben. Und er hatte überhaupt keinen Einfluss mehr. Also mit anderen Worten, er war keine Gefahr für Putin. Er hatte keinen Einfluss. Also warum soll man so jemanden umbringen, wenn man in der Position von Putin ist? Es macht überhaupt keinen Sinn. Sondern wenn man dann im Grunde sieht, wie im Grunde in einem also sofortige Gleichschaltung die gesamten kontrollierten Medien des Westens in Europa und Amerika mit ganz wenigen Ausnahmen sofort gesagt haben, ja, das kann nur im Interesse von Putin gewesen sein oder auch ich meine, immerhin hat Präsident Putin sofort erklärt, er würde die Aufklärung persönlich koordinieren. Und deshalb finde ich das also auch wirklich lächerlich, muss ich ehrlich sagen, wenn der Bundestag heute praktisch sagt, oh, wir verlangen sofortige Aufklärung. Es dürfte doch jedem offensichtlich sein, dass in der extrem angespannten Lage, die zwischen dem Westen und Russland existiert, der Putin alles Interesse hat, dass dieser Mord aufgeklärt wird. Also ich kann nur sagen, es ist im Grunde, alles spricht dafür, dass es wirklich eine fingierte Situation ist, die genau den Zweck haben sollte, nämlich teilzuwerden der Medienkampagne gegen Putin und gegen Russland. Und das ist absolut hochgefährlich, weil wir stehen am Rande des dritten Weltkrieges, da kommen wir gleich noch weiter drauf zu sprechen. Und wenn man in so einem Klima dann mit Vorverurteilungen handelt und im Grunde sich da unüberlegt diesen Medienkampagnen anschließt, dann stellt man sich in die Reihe der Kriegstreiber. Und die Leute, die das tun, die sind wirklich unverantwortlich.
Also neben einigen Einzelheiten, über die wir später noch sprechen können, würde ich tatsächlich gerne als nächstes die Kriegsgefahr thematisieren. Immerhin, wir hatten gerade hier in Berlin am letzten Wochenende eine recht lebhafte Veranstaltung und dabei war das eben ein ganz zentrales Thema, das du in einer Botschaft an diese Veranstaltung dargestellt hast. Und nun ist es in der Zwischenzeit tatsächlich ja so, dass im Grunde ja der Mord, das war am Freitag, also es ist tatsächlich so, dass fast in jeder Woche neue Dinge passieren, die zumindest das Potenzial auch deutlicher machen, vor welcher Gefahr wir hier wirklich stehen. Also wie ist deine Einschätzung zu dieser Frage gegenwärtig? Ist die Kriegsgefahr größer geworden?
Ja, das muss ich leider bejahen. Immerhin gibt es ja die ungeheuerliche Aussage von dem stellvertretenden ukrainischen Außenminister Pristajkov, der, ich glaube, in Kanada gesagt hat, dass die Ukraine sich voll vorbereitet auf einen Krieg mit Russland. Es sei auch kein Problem, dass es sich dabei um eine Atommacht handelt, sondern dieser Krieg, da müsste man eben sich drauf vorbereiten. Und diese ungeheuerliche Erklärung ist im Unterschied von anderen Dingen überhaupt nicht kommentiert worden. Ich wüsste, also vielleicht weißt du es, aber ich wüsste von keinem wichtigen westlichen Politiker, der das denunziert. Und überhaupt die einseitige Unterstützung einer Regierung wie die Poroschenko-Jatz-Regierung, die eben wirklich von Nazis durchsetzt ist, die durch unlautere Methoden an die Macht gekommen ist, die wahnsinnige militärische Offensiven gegen die eigene Bevölkerung geführt hat, die hätte ja auch auf deren Forderungen eingehen können, die Verfassung der Ukraine dahingehend zu ändern, größere Autonomie der Ostukraine zu ermöglichen, was jetzt vielleicht bei einer Minsk-Verhandlung sowieso endlich da herauskommen würde, wenn diese Verhandlungen Erfolg haben sollten. All das wird vom Westen ignoriert und das ist wirklich also absolut unverantwortlich. Also es gibt jetzt einen hochinteressanten neuen Artikel von dem amerikanischen Journalisten Robert Perry. Das kann ich unseren Zuschauern nur empfehlen. Der schreibt auf einem Blog, der heißt consortium.com. Und dort hat er also einen bemerkenswerten Artikel geschrieben, der jetzt nicht was grundsätzlich Neues enthält, der aber trotzdem sehr lesenswert ist mit dem Titel The Nuclear Game, Playing Chicken with Nuclear War, also das Chicken Game mit dem Atomkrieg. Und der Punkt, den er da macht, ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Ich habe den selber auch schon sehr oft gemacht, aber es ist wirklich der entscheidende Punkt. Er sagt nämlich, es wäre absolut wahnsinnig zu beobachten, mit welcher Nonchalance, also mit welchem Leichtsinn, im Grunde mit der Möglichkeit eines Atomkrieges gespielt wird, und dass im Grunde die Leute überhaupt kein Gefühl mehr dafür haben, was die Konsequenzen wären, wenn es wirklich zu diesem Atomkrieg kommt. Er sagt also, dass in den 60er Jahren während der Kuba-Krise die Leute wirklich sich erhebliche Gedanken gemacht haben, und damals gab es auch eine ganze Reihe von Filmen, zum Beispiel Dr. Strangelove, oder er erwähnt da auch einen Film On the Beach, der irgendwie spielt in Australien und geht davon aus, dass der Atomkrieg schon stattgefunden hat, und jetzt sind die letzten Überlebenden da, die sich aufs Sterben vorbereiten, bis zu dem Zeitpunkt, wo die atomare Wolke, die schon den Rest des Globus, also das Leben zerstört hat, eben jetzt auch da an der Küste von Australien ankommt. Und er sagt, damals haben die Leute wirklich gewusst, dass es um die Auslöschung der menschlichen Gattung geht, während heute, also zum Beispiel, es gibt ja Studien, dass also wegen der mangelnden Kommunikation zwischen Putin und Obama, dass im Grunde also heute gar keine Mechanismen mehr da sind, um zum Beispiel ein Irrtum in einem Computerprogramm zu beantworten oder meinethalb ein versehentlicher Lancierung entweder einer Rakete oder einem anderen Körper, der dann als Atomwaffe identifiziert wird, und das dann innerhalb von wenigen Minuten, ich glaube, die Warnzeit ist inzwischen noch 3 Minuten, oder wo man sich noch entscheiden könnte, ob man es macht oder nicht. Das heißt, wo im Grunde ein Großteil der strategischen Atomwaffen sowieso immer in einem absoluten Alarmzustand sind, eben genau, weil diese Warnzeiten so groß sind. Und das halte ich also wirklich für ganz, ganz wichtig. Er sagt also, dass natürlich in so einer aufgeheizten Atmosphäre, wie wir es jetzt haben, es wirklich absolut wahnsinnig ist, mit welcher Idiotie und Nonchalance da Dinge betrieben werden, die ganz schnell zur Auslöschung der menschlichen Gattung führen kann. Und in dem Kontext, wir haben ja darüber schon gesprochen, die Modernisierung der Nuklearwaffen in Deutschland. Jetzt hat dieser US-Armeegeneral in Europa, General Hodges, verlangt, dass sich Deutschland mehr militärisch beteiligen soll, natürlich auch mehr Finanzmittel aufbringen soll. Also warum sollen wir unseren eigenen Selbstmord finanzieren und daran teilnehmen? Also ich bin wirklich der Meinung, wir müssen da eine ganz klare Position beziehen und sagen, Deutschland wird bei keinem dieser Abenteuer mitmachen, und darüber hinaus müssen wir die Gründe für den Krieg beseitigen. Und die Gründe sind nach wie vor nicht in Russland zu suchen, sondern die sind im kollabierenden transatlantischen Finanzsystem zu suchen, was im Grunde die Dynamik zum Krieg beschleunigt. Und deshalb müssen wir dieses Problem lösen, und das ist nicht zu lösen, ohne dass wir uns nicht wirklich mit dem verfehlten, gescheiterten Experiment Euro auseinandersetzen und endlich die Konsequenz ziehen, dass dieser Euro, diese Währungsunion nie hätte eingegangen werden sollen.
Wir haben ja in dem Newsletter von der Webseite büso.de sowohl die Einladung zu diesem Webcast verschickt, als auch den Link zu einer Dokumentation, die gerade von Arte ausgestrahlt worden ist, Ende Februar. Und in diesem anderthalbstündigen Film geht es vor allen Dingen um die Rolle der sogenannten Troika. Nun ist seit der Wahl in Griechenland natürlich das ein großes Thema geworden. Wir sind bis jetzt, das haben wir letzte Woche und davor auch schon diskutiert, quasi in einer Zeit, wo einfach nur ein bisschen Zeit gekauft worden ist, aber im Grunde nichts wesentlich verändert worden ist an den Mechanismen und Vorgängen. Was ist denn aus deiner Sicht eigentlich jetzt zu tun für Griechenland, wenn wir die, also wirklich, Nikis Theodorakis hat das mal als einen Völkermord, als Genozid bezeichnet, was da gemacht wird. In der Dokumentation wird das auch recht deutlich. Was muss jetzt eigentlich umgehend getan werden für Griechenland?
Also ich denke mal, dass es Zeichen dafür gibt, dass hinter den Kulissen im Establishment doch inzwischen ein Plan B überlegt wird. Es gibt also einen neuen Artikel in Le Monde, also in der französischen Tageszeitung Le Monde, von einem Professor Streeck aus Köln. Ich glaube, das ist ein Wirtschaftsprofessor. Und der sagt also, wir müssen mit dem Euro so schnell wie möglich Schluss machen, weil dieser Satz von Frau Merkel, das scheitert der Euro, scheitert Europa, das sei absolut falsch, sondern genau das Gegenteil sei richtig, dass nur wenn wir den Euro loswerden, dass wir Europa retten können. Und das ist natürlich absolut richtig. Ich meine, der zieht natürlich den falschen Schluss, indem er zwei Eurozonen in Nord- und Südregion dann als Lösung vorschlägt. Aber ich glaube, dass also die Idee, dass die Spaltung in Europa zwischen dem Norden und dem Süden Europas immer tiefer wird und inzwischen ja leider wirklich also der Hass oder zumindest die starken Vorbehalte zwischen Deutschland und Griechen dank ekelhafter Medienkampagnen inzwischen wirklich einen Höhepunkt erreicht hat, also etwa die faulen Griechen oder die Verschwender, die unser Geld verprassen. Umgekehrt natürlich auch das Bild der Deutschen leider immer mehr gleichgesetzt wird mit Schäuble, mit Merkel. Also das hat wirklich also Europa schon so stark geschadet, dass man wirklich sagen kann, je schneller wir zu einer geordneten Ablösung des Euro und eine Rückführung der souveränen Kontrolle über die eigenen Währungen kommen, desto besser. Nun hat der griechische Außenminister Kotsias gerade einen sehr interessanten Vorschlag gemacht, in dem er nämlich darauf hinweist, dass die EU nicht länger Befehle per E-Mail schreiben kann an Griechenland, sondern dass da eine ordentlich gewählte Regierung im Amt ist, die also ein Mitspracherecht hat bei der EU und ihren Entscheidungen. Und diese griechische Regierung sei also gegen die Sanktionen gegen Russland und auch für eine Rolle, die Griechenland als Brücke zwischen der EU und den BRICS-Staaten, also zwischen Russland und den BRICS-Staaten, definiert. Und interessanterweise weist er dann auf die Tatsache hin, dass Griechenland ja seit 3000 Jahren sehr gute Beziehungen hat zu China, zu Indien und weist also auf die historische Rolle also hin, also es vor 2500 bis 3000 Jahren eben durchaus schon Beziehungen gab, Handelswege, der Alexander war ja auch bis nach Indien vorgedrungen. Also mit anderen Worten, also ich finde das sehr, sehr gut, weil das also doch die jüngeren Nationen etwas wieder in Schach verweist. Und er sagt eben sehr richtig und sehr wichtig, dass Griechenland in der Tat eine solche Brückenfunktion haben könnte. Und ich glaube, das ist eigentlich der Ansatz, den man aufgreifen sollte, weil nach wie vor ist die einzige Alternative, die zum Dritten Weltkrieg bleibt, eben die Zusammenarbeit Europas mit den BRICS-Staaten, mit der neuen Seidenstraße und im Grunde mit den neuen Finanzinstitutionen, die von den BRICS-Staaten auf Hochtouren entwickelt worden sind, zum Teil schon funktionieren, zum Teil noch in der Vorbereitung, also etwa die AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, New Development Bank, New Silk Road Fund, SARC Bank und Shanghai Corporation Organisation Bank. Also da sind eine ganze Reihe von Finanzinstitutionen, die eben sich längst von der Casino-Ökonomie verabschiedet haben und stattdessen die Realwirtschaft finanzieren. Und das würde im Grunde totalen Sinn machen, dass man jetzt sagt, wir brauchen eine Schuldenkonferenz, nicht nur für Griechenland. Die Christina de Kirchner, die Präsidentin von Argentinien, hat gerade in einer bemerkenswerten Rede darauf hingewiesen, dass alleine 2014 die Weltschulden um 286% im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt der gesamten Weltproduktion angewachsen sind. Und das natürlich verdeutlicht, diese Schulden sind in so einem riesengroßen Missverhältnis, dass sie nie bezahlt werden. Wenn man dann noch die Derivatschulden dazu nimmt, dann ist also völlig klar, dass wir dringend eine ordentliche Reorganisation des Finanzwesens brauchen. Eine Schuldenkonferenz für ganz Europa, das muss anfangen mit der Einführung des Trennbankensystems in der Tradition von Franklin D. Roosevelt dem Glass-Steagall-Gesetz. Und dann muss man im Grunde die Währungen, die nationalen Währungen wieder einführen und dann eben Kreditinstitutionen in jedem Land, die auf der Basis der nationalen Souveränität beruhen, also eine Art Nationalbank oder wie im Fall der Kreditanstalt für Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg halt so eine Entwicklungsbank. Wenn die dann langfristig zusammenarbeiten an diesen Projekten, dann gibt es keinen Grund, warum wir nicht alle Probleme lösen können. Dann können wir Griechenland entwickeln, wir können ganz Südeuropa mit einem Aufbauprogramm an die Eurasische Landbrücke, an die neue Seidenstraße anschließen. Das ist das, was wir ja 2012, als die schrecklichen Konsequenzen der Troika-Politik deutlich wurden, da haben wir ja explizit diesen Marshallplan für Südeuropa vorgeschlagen. Und der sieht eben vor, dass Südeuropa als Teil der neuen Seidenstraße eben in diese, in den Ausbau der Infrastrukturprogramme integriert wird. Und da ist China ja in gewisser Weise schon voll dabei mit der Modernisierung eines Teils des Hafens von Piräus. Dann haben ja verschiedene Infrastrukturkonferenzen stattgefunden in Budapest, Bukarest, in Serbien, also in Belgrad vor kurzem mit dem chinesischen Ministerpräsident Li Keqiang. Also da läuft ja schon sehr, sehr viel. Und eigentlich ist es jetzt wirklich die Frage, kann Europa rechtzeitig sich von diesem Kriegskurs von Obama distanzieren? Und das wäre im Übrigen auch der einzige Schock, der die USA zur Vernunft bringen könnte. Also ich denke, es ist wirklich jetzt allerhöchste Zeit, dass wir in Europa diese Alternative auf die Tagesordnung bringen. Die BRICS-Staaten haben angeboten, dass die USA und andere große Staaten mit ihnen in diesem Projekt kooperieren sollen. Und das muss auf die Tagesordnung. Das ist die einzig effektive Kriegsvermeidungsstrategie. Natürlich ist es wichtig, gegen den Krieg zu sein, aber das alleine reicht nicht, sondern wir müssen wirklich eine alternative Wirtschaftsordnung verwirklichen, die den Grund für den Krieg beseitigt, nämlich der drohende Einsturz des transatlantischen Finanzsystems. Und ich kann nur alle unsere Zuschauer wirklich bitten, kontaktieren Sie uns und helfen Sie mit. Wir haben diese Petition, die muss eine Massenpetition werden. Da müssen Millionen von Menschen für mobilisiert werden und da mitzuhelfen. Das ist vielleicht das Allerbeste, was Sie persönlich tun können, um diese Kriegsgefahr zu überwinden.
Ich würde gern an der Stelle noch eine Frage einschieben. Und zwar betrifft diese Frage die von dir angesprochene Reorganisation von Schulden. Wir hatten bei unserer Veranstaltung hier einen ganz interessanten und lebhaften Austausch und da gab es unter anderem einen kurzen Beitrag, der beleuchtet hat, dass ja unter Solon von Athen, also wir reden jetzt von vor ungefähr 2.500 Jahren, die erste Landreform, Schuldenreorganisation, also es wurde im großen Stil, wurden Schulden gestrichen, vorgenommen worden ist und dann im Zuge seiner Reformen wurde auch festgeschrieben, dass man, wenn man für öffentliche Ämter kandidieren will, also wenn man das Recht haben will, als Bürger für öffentliche Ämter zu kandidieren, musste man von eigener Arbeit leben. Also die Idee, dass es irgendwie Geld erwirtschaftet oder man andere für sich arbeiten lässt, war auf diese Art und Weise verboten. Und heutzutage wird oft so getan, als wäre ein Staatsbankrott oder eine Reorganisation solcher Schulden die größte Katastrophe, die man sich vorstellen kann. Ich würde dich daher gern bitten, einmal kurz zu beleuchten, warum das eigentlich keine besondere Schwierigkeit ist, jedenfalls keine, die wir nicht schon als Menschheit mehrmals genommen haben.
Naja, es ist halt die Frage, ist das Finanzsystem und die Wirtschaft, sind die da, um die Privilegien einer immer kleineren Gruppe von Superreichen zu garantieren? Oder ist das Finanzsystem und die Wirtschaft da, damit das Gemeinwohl der Gesellschaft befördert wird. Und wenn man von dem Standpunkt herangeht, dann ist natürlich völlig klar, dass das gegenwärtige System wirklich vollkommen unmoralisch ist und eigentlich auch zutrifft, was, ich glaube, das war der Papst Franziskus, der das mehrfach gesagt hat, ein System, das tötet, weil es ist wirklich Menschenleben verkürzt oder sogar beendet, die an den Sparmaßnahmen zum Beispiel der Troika in Griechenland oder anderswo dann wirklich Lebenszeit einbüßen als Konsequenz davon, dass keine Krankenhäuser mehr da sind, keine Versorgung mehr da ist. Und wenn man sich dann anschaut, dass ja auch nicht nur Menschenleben dabei zu kurz kommen, sondern eben auch in gewisser Weise die westlichen Werte, die immer so hochgehalten werden oder zumindest nominell hochgehalten werden, wie zum Beispiel die Demokratie. Also ein eklatantes Beispiel, jetzt hat sich der Herr Steinbrück in die Dienste nehmen lassen von den drei berüchtigsten Oligarchen in der Ukraine, die alle ihr Vermögen laut vielfältigen Berichten nicht unbedingt auf dem ehrlichsten Weg erworben haben. Und die machen jetzt eine private Denkfabrik in Wien, die quasi die Beratung der Kiew-Regierung übernehmen soll. Also wo im Grunde durch das Geld, was aus dubiosen Quellen stammt, aus Schmuggel, aus allen möglichen anderen Dingen, das soll jetzt die Außenpolitik und die Politik der Ukraine bestimmen. Was hat das mit Demokratie zu tun? Umgekehrt bewirbt sich jetzt der Donald Trump, ein vielfacher Multimilliardär, um das Präsidentschaftsamt und schmeißt da seine persönlichen Milliarden ins Geschäft. Weiß ich nicht, ob das Erfolg haben wird, aber generell ist es ja so, dass um amerikanische Posten zu erringen, Kongress, Senat, Präsident, braucht man ebenfalls viele hunderte von Millionen Dollar. Und die Drehtür zwischen der Wall Street und dem Kongress und der Administration, das spricht ja schon Bände. Und in Deutschland ist es nicht sehr viel besser, wo auch eine ganze Reihe von Regierungsleuten dann nahtlos in die Großbanken als Berater gehen oder wieder umgekehrt zurückkommen. Das heißt, der Filz des dicken Geldes hat längst die Demokratie ersetzt. Und wenn man dann noch die Verflechtung der Medien mit diesen Finanzinteressen und der Politik sieht, dann ist im Grunde die Demokratie also wirklich auf der Strecke geblieben. Und deshalb ist also die Idee, dass man, wenn es sich erweist, dass ein Missstand eingetreten ist, wie der Missstand dieses Finanzsystems, dass es dann absolut richtig ist und auch moralisch absolut erforderlich ist, dass man dann diese Schulden reorganisiert und dafür sorgt, dass überhaupt die Wirtschaft wieder funktionieren kann, von der zum Beispiel dann Renten, Löhne, Gehälter und so weiter abhängen. Das heißt, die große Gefahr im Augenblick ist doch, dass es zu einem unkontrollierten Finanzkollaps kommt, und es dann wirklich im Chaos endet und aus diesem Chaos dann eben auch die Kriegsgefahr dramatisch vergrößert wird. Also mit anderen Worten, eine Schuldenkonferenz ist im Grunde, das würde auch eigentlich gar nichts beseitigen, weil die ganzen Titel, die die Leute meinen jetzt zu haben, die sind in dem Augenblick Makulatur, wo dieser Finanzkollaps eintritt. Und dann ist natürlich der gesellschaftliche Schaden sehr viel größer. Also deshalb eine ordentliche Reorganisation, die im Grunde die nicht legitimen Schulden streicht, andere Kategorien von Schulden, die legitim sind, im neuen System berücksichtigt. Das ist im Grunde der absolut notwendige Weg, der zu gehen ist.
Ja, nun hattest du auch diesen Professor aus Köln erwähnt und auch von der griechischen Regierungspartei Syriza kommt ja eine interessante Stimme, in dem Fall von ihrem Abgeordneten Kostas Lapavitsas. Und der hat ebenfalls, also er lehrt an der Universität in London in der Schule für orientalische und afrikanische Studien und hat für die britische Zeitung Guardian einen Artikel geschrieben, wo er unter anderem feststellt, dass die Verhandlungen eigentlich jetzt zwischen den europäischen Institutionen, Troika dürfen sie sich ja nicht mehr nennen, und der griechischen Regierung eigentlich gar nichts erreicht haben, dass sie nur gezeigt haben, dass sich nichts ändern wird von der europäischen Seite. Also er sagt, man wird nicht eines Morgens aufwachen und mit einer wohlmeinenden und gutherzigen EU-Kommission oder anderen Institutionen zu tun zu haben. Und zieht eben auch den Schluss, es muss Schluss gemacht werden mit dieser Katastrophe Euro. Das war oder ist vielleicht auch heute noch für viele in Deutschland so eine Art heilige Kuh. Aber die Diskussion ist definitiv da. Wir haben, jetzt muss ich gestehen, es ist länger her, vor einigen Jahren, glaube ich mal, sehr intensiv darüber diskutiert, dass es doch vielleicht Eventualpläne gibt, wie man eben eine Rückführung zu den nationalen Währungen durchführen würde, in Deutschland, aber auch in anderen Staaten. Vielleicht kannst du noch mal einfach kurz beleuchten, so in groben die Schritte, die Unternehmen unternommen werden müssten. Denn was auch in dieser Arte-Dokumentation sehr deutlich geworden ist, ist eben, dass die europäischen Institutionen ja auch nicht mal mehr nach den Regeln spielen oder funktionieren, die sie sich irgendwann mal auch unter dubiosen Umständen selbst gegeben haben. Also die verschiedensten Vertragswerke der letzten 20 Jahre, die also alle irgendwie still und heimlich dann über Bord geworfen werden. Wie sähe so eine Organisation für ganz Europa denn aus?
Ja, wie ich schon sagte, man müsste eben eine europäische Schuldenkonferenz machen, die am besten sogar eine transatlantische Schuldenkonferenz wäre, weil natürlich durch das bestehende Swap-Abkommen zwischen der EZB und der Federal Reserve der Bankensektor sowieso extrem eng verflochten ist durch den ganzen Derivatapparat. Und dann müsste man im Grunde eben, wie ich schon sagte, die illegitimen Schulden, also alles, was an toxischen Papieren, an Derivaten da existiert, das muss man einfach abschreiben. Dann müsste man natürlich als nächsten Schritt die nationalen Währungen einführen. Das könnte man in der Form machen, dass man zum Beispiel den Euro als Verrechnungseinheit für eine gewisse Weise, gewisse Zeit behält, also etwa wie früher der EQ, und dass man stattdessen dann tatsächlich nationale Kreditinstitutionen schafft, die eben Kredite ausgeben für reale Projekte. Also zum Beispiel in Deutschland, der Zustand der Infrastruktur ist wirklich so, dass man also dringend da viel investieren müsste, Straßen, Brücken, andere Bereiche, aber dann eben auch wirkliche langfristige Entwicklungsprojekte. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass wenn jetzt die Transrapid-Strecke gebaut wird zwischen Beijing und Moskau, dass es total Sinn machen würde, das mit Europa zu verbinden und in ganz Europa ein Magnetschwebebahnnetz zu entwickeln. Viele Flugstrecken sind so, dass es wirklich viel mehr Sinn machen würde, das mit einem Schnellbahnsystem zu erledigen, als jetzt Flugverkehr zu haben. Der ganze Transport, der jetzt auf der Straße ist, auf der Autobahn, könnte dann in solche Schnellbahnen verlegt werden. Und im Grunde, wie gesagt, also wir haben ja in diesem Marshallplan für Südeuropa eben angeknüpft, zunächst mal an dem Verkehrswegeplan der europäischen Transportminister, die schon im Jahre 1994 dort auf Kreta 10 Transportkorridore nach Südeuropa beschlossen hatten. Davon gingen, glaube ich, 5 in den Balkan, 2 nach Spanien und 2 nach Italien. Und das wurde dann niemals verwirklicht, weil natürlich dann die Sparpolitik, die Schuldenbremse und all diese Wahnsinnskonzepte der EU dann eingesetzt haben. Es wäre aber dringend notwendig, diese Infrastrukturprojekte auf die Tagesordnung zu setzen und dann natürlich wirklich in die Grundlagenforschung zu investieren. Also es ist im Grunde, was wir vorschlagen, wäre das genaue Gegenteil von dem, was die EU jetzt macht. Also wir würden zum Beispiel in Kernfusion, in Raumfahrtindustrie, in Technologie, in verschiedene andere Avantgarde-Bereiche, Biophysik investieren, in die Forschung, weil das sind die Bereiche, die letztlich der Wissenschaftsmotor sind für eine funktionierende Ökonomie. Was macht die EU? Die haben gerade beschlossen, dass sie also das berühmte Juncker-Investitionsprogramm, Das soll also irgendwie 330 Milliarden umfassen. Davon sollen dann, ich weiß nicht genau, 20 oder so sollen irgendwie aufgebracht werden von der EU. Der Rest soll dann durch die Privatwirtschaft angezogen werden. Weiß ich nicht, ob die sich anziehen lässt unter den jetzigen Umständen, weil natürlich diese Investitionen nicht die Profitraten bringen, die die Ackermänner dieser Welt gerne hätten. Also ob das Geld überhaupt zustande kommt auf die Weise, ist völlig offen. Aber das wirklich Verrückte ist, dass die EU das Geld, was sie selber aufbringen will, aus den Töpfen nehmen will, die schon finanziert sind. Und da vor allen Dingen die Grundlagenforschung und ein Teil der Schulden, die in diesen Programmen existieren, aus der Kernfusionsforschung abzwacken. Also das ist wirklich völlig verrückt und zeigt, dass diese Leute überhaupt keine Ahnung haben von Ökonomie. Und im Grunde ist jeder Euro, der in die Grundlagenforschung investiert wird, bringt nachweislich einen Profit in der Zivilwirtschaft von 13 bis 14 Euro. Also damit schneidet man wirklich den Ast ab, von dem das Wachstum kommen kann. Und natürlich, es reduziert die Konkurrenzfähigkeit Europas gegenüber Ländern wie China oder Indien oder anderen noch umso mehr. Also mit anderen Worten, die gesamte EU-Politik ist vollkommen auf den Kopf gestellt. Und wir würden das genau umgekehrt machen. Wir würden eben zusammen mit China, mit Russland, mit Indien die Weltraumforschung befördern, weil das sind die Wachstumsbereiche, von denen der qualitative Fortschritt kommt, der dann eine vollkommen neue Wirtschaftsplattform auf die Tagesordnung setzt. Und jeder Fortschritt ist immer durch solche qualitativen neuen Entwicklungen in Gang gesetzt worden.
Und das ist auch genau das Stichwort, worauf ich gerne dann als nächstes kommen wollte, nämlich die ganz andere Dynamik, die in Asien vorherrscht. Wir machen es immer wieder zum Thema, aber es ist zugegebenermaßen auch nicht das Einfachste der Welt, Leuten in Europa, in Deutschland und wahrscheinlich auch in den USA begreiflich zu machen oder vor Augen zu führen und lebendig zu machen, dass sich dort, dass dort eine ganz andere Art von Wind weht. Aber es ist durchaus entscheidend, denn unser großes Problem oder vielleicht eines der allergrößten in der Frage, ob wir diese Krise hier lösen können, ist das Problem des Pessimismus. Was also, ich halte das wirklich für gefährlicher als falsche Meinungen, weil die Geschichte sich nun mal in Prozessen bewegt und dein Ehemann hat das gerade nochmal betont, und man eben mit einer pessimistischen Weltsicht schnell dazu geleitet wird, tja, einfach alles gehen zu lassen oder ja, die Hände in den Schoß zu legen und mit den Schultern zu zucken und zu sagen, ja, es bringt ja alles nichts, die Menschheit ist dafür nicht gemacht, hier lange zu überleben. Also deswegen konkret gefragt, was hast du so jetzt mitbekommen, was sich in der letzten Zeit getan hat in dem Bereich BRICS, China, Asien, beziehungsweise ein bisschen größer gefasst, wie stellst du diese Entwicklungen Leuten auch in deiner Tätigkeit täglich dar?
Ja, also im Grunde ist es so, dass nach wie vor unser Medium, unsere Büso-Webseite, unsere Zeitung, die Neue Solidarität, die Webseite des Schiller-Instituts, New Paradigm, Schiller-Institut.com, also .com, das sind die einzigen Quellen, wie sich der Bürger ein gutes Bild verschaffen kann über die wirklichen Entwicklungen der BRICS-Staaten. Natürlich gibt es eine BRICS-Webseite auch. Es gibt natürlich die chinesische, russische, indischen Regierungszeitungen. Es gibt Zeitungen, People's Daily, Hindu. Die kann man alle nachforschen, aber das machen die meisten Leute natürlich nicht. Die greifen lieber zur Bild-Zeitung und glauben dann, was da drin steht, oder auch die NZZ oder die FAZ, die im Grunde dieselbe Richtung verfolgen. Also was ich sagen kann, ist, dass in China im Augenblick ja der National People's Congress, also der nationale Volkskongress, stattfindet. Und da hat jetzt gerade eine Pressekonferenz stattgefunden, wo die Sprecherin dieses National People's Congress gesagt hat, ja, also wir machen jetzt die neue Seidenstraße, New One Belt, One Road, also das so lautet eine Bezeichnung, die in China sehr oft benutzt wird für diese Idee. Und sie sagt, also sie hätten also jetzt große Fortschritte gemacht bei der Verwirklichung des chinesischen Traums, ne, eben die Transformation Chinas zu einer modernen Nation. Das wäre ja eine Idee gewesen, die Eurasische Landbrücke, an der China schon mal vor 20 Jahren, über 20 Jahren gearbeitet hätte, die aber dann durch einen Mangel an Geld damals ins Stocken gekommen wäre. Aber jetzt wäre das eben kein Problem mehr, sondern jetzt wäre es also im Grunde wieder voll auf der Tagesordnung. Das freut mich natürlich insbesondere, weil das auch wieder eine Bestätigung ist, dass es sich um unsere Idee handelt, weil wir haben immerhin die Eurasische Landbrücke als Friedensordnung für das 21. Jahrhundert zum Zeitpunkt des Endes der Sowjetunion vorgeschlagen und haben dann hunderte von Konferenzen und Seminaren gemacht und haben ja damals unter anderem allen eurasischen Regierungen vorgeschlagen, zu diesem Thema eine Konferenz zu machen. Und China hat das dann aufgegriffen und die große Konferenz 1996 in Beijing organisiert, wo ich unter anderem eben auch als Sprecherin war. Und wie gesagt, dann kam dieses Projekt ins Stocken wegen der Asienkrise 97, wegen des russischen Staatsbankrott 98. Aber wie gesagt, jetzt ist es voll und ganz auf der Tagesordnung. Und jetzt ist es die Dynamik, die im Grunde von Lateinamerika, von also vielen Ländern unterstützt wird, also zum Beispiel Bolivien. Ne? Bolivien, was früher mal ein Coca-produzierendes Land war, hauptsächlich, und grüne Politik hatte, die sind jetzt auf einem vollkommen anderen Orientierung, machen gemeinsame Raumfahrtforschung mit China, mit Russland und werden wirklich zu einer modernen Nation, genauso wie natürlich andere Staaten von Lateinamerika, Asien und Afrika. Und ich denke mal, dass diese Idee der Eurasischen Landbrücke oder der neuen Seidenstraße, die wir ja in der Form einer Weltlandbrücke ausgebaut haben. Also ich kann nur noch mal unsere Zuschauer auffordern. Wir haben diese 370 Seiten Studie produziert. Die neue Seidenstraße wird zur Weltlandbrücke. Und diese Studie, die gibt's auch, also die gibt's als umfassende Studie. Dann haben wir natürlich jetzt dieses Buch veröffentlicht. Vielleicht kannst du den Titel sagen. Ich habe den Titel jetzt nicht gerade vor mir. Dieses Buch habe ich gerade heute einen Bericht bekommen. Alle Leute, die dieses Buch gelesen haben, sind hellauf begeistert und sagen, endlich haben wir eine realistische Perspektive, wie wir von der Kriegsgefahr wegkommen können durch die Kooperation mit den BRICS-Staaten. Und einige haben schon 10 Kopien nachbestellt, weil sie das an ihre Freunde und Bekannten weitergeben wollen. Also das kann ich nur empfehlen, weil es wird auch von vielen Leuten zugestanden, dass in dieser Alternative, dass das wirklich die einzige Lösung ist, wie wir aus dieser gegenwärtigen Krise herauskommen.
Oh, jetzt ist offen. Das Buch heißt Die neue Seidenstraße und Chinas Mondprogramm. Und ich würde eigentlich sogar dazu empfehlen, das können Sie also auf der Verlagswebseite bekommen von der Neuen Solidarität, dass sie das sogenannte von uns 2012, glaube ich, so betitelte Geheimnis der Wirtschaft sich gleich mit bestellen, weil da ganz wichtige Grundlagen sind, die wir natürlich in der Kürze dieser Sendung immer nur so anschneiden können, die aber enorm wichtig sind, um zum Beispiel zu verstehen, wie es in Deutschland geklappt hat, dass doch aus Deutschland, also aus einem Feudalstaat, eine moderne, nicht nur eine moderne Wirtschaft geworden ist, sondern dass eben auch soziale Gesetzgebungen überhaupt erst möglich waren, weil das ist auch eine Sache, die kann man in einem armen Land auf normale Art und Weise einfach nicht erreichen. Dafür braucht man eine entwickelte Arbeitskraft und auch Industrie. Nur wir haben ja heute leider immer noch das Problem, also neben Russland, China ist nicht so prominent auf der Tagesordnung, aber wenn man sich mal noch mal kurz einfach die letzten Jahre seit der, ja, im Grunde seit der Schröder-Regierung vor Augen führt, war auch China immer wieder so ein Ziel von versuchten Destabilisierung oder auch von Meinungsmache in den Medien, die sich dann eben auf zum Beispiel diesen Künstler, den Namen vergesse ich jetzt gerade, gestürzt haben, genau, der in China dann im Gefängnis war, oder den Dalai Lama in der ganzen Welt herumfahren, um da angeblich die Menschenrechtsverletzungen Chinas anzukreiden. Und das hat ja im Grunde genommen dieselbe Geschmacksart wie das, was wir heute in extremer Form gegen Russland erleben. Und das das Tragische eigentlich an der Sache ist, dass uns das ja, also ich sag immer gerne, aus solchem Stoff sind Dramen und Tragödien entstanden. Aus dieser Art von Verbauen von Aussichten. Es gibt ja in Deutschland durchaus Leute, die das besser wissen, wie es in China wirklich aussieht. Aber momentan ist da auf der großen Bühne zumindest noch nichts mitzubekommen. Liegt das an Merkels Anwesenheit? Ist es diese, ich weiß nicht, wird das einfach überschattet oder was kann man denn eigentlich tun, um das den Leuten hier deutlicher zu machen, dass da eigentlich eine Chance auf uns wartet, die jetzt sofort ergriffen werden kann? Also das ist ja nicht, wir reden ja hier nicht über Sachen, die in 50 Jahren passieren, sondern die in 50 Jahren gute Früchte tragen werden, aber unmittelbar als Politik schon passieren in der Welt. Also wie kann man das vor allen Dingen in Deutschland deutlicher machen?
Naja, ich glaube, das mit der Frau Merkel ist schon der Knackpunkt, weil es ist ja ein internationaler Diskussionspunkt. Was motiviert die Frau Merkel, dass sie so bedingungslos, muss man fast sagen, sich zum Fürsprecher der amerikanischen Konfrontation gegenüber Russland macht? Also gut, sie hat jetzt in Minsk mit Putin und Hollande, Poroschenko versucht, da diese amerikanischen Waffenlieferungen zumindest dagegen zu wirken, was natürlich in der Form nicht funktioniert, weil trotz Minsker Dialog sind die Bestrebungen, doch amerikanische Waffen an die Ukraine zu liefern, die sind ja im vollen Gang. Und unglücklicherweise hat sich jetzt sogar der amerikanische Generalstabschef Dempsey dafür ausgesprochen in einer Anhörung vor dem Senat. Also das ist im Grunde, das ist der Weg zum Dritten Weltkrieg. Und was die Frau Merkel eben nicht macht, dass sie sagt, nein, da macht Deutschland nicht mit, das führt zum Dritten Weltkrieg. Sie müsste das wirklich ganz deutlich sagen. Und solange sie das nicht macht, also der Ray McGovern hat mal auf einer Konferenz des Schiller-Instituts im vergangenen Oktober auf die Frage, was können wir in Deutschland machen, um die Kriegsgefahr zu stoppen, sagt er, das Beste, was Deutschland machen kann, ist, dass sie eben bei dieser amerikanischen Politik explizit nicht mitmachen. Und das ist natürlich auch dann der Schritt, der den Blick öffnen würde für die Alternative, dass man eben wirklich sagt, wir arbeiten mit den BRICS-Staaten zusammen. Und immerhin, Russland ist ja Teil der BRICS. Also im Grunde kann man sagen, dass die ganze Eskalation gegen Russland ist auch eine Methode, wie man eben die BRICS insgesamt schwächen will. Es laufen ja sowieso massive Destabilisierungsversuche durch die Hedgefonds, durch den amerikanischen Justizapparat, etwa gegen Petrobras in Brasilien, gegen Argentinien. Im Grunde, also das ist schon eine Form von Kriegsführung. Und Deutschland müsste sich entscheiden, sind wir auf der Seite der Kriegspartei oder sind wir auf der Seite der Staaten, die eben eine friedliche Lösung für die Probleme anstreben. Und das muss in die öffentliche Diskussion. Und wie gesagt, China hat angeboten, eine Win-Win-Strategie, dass im Grunde diese Beteiligung an der neuen Seidenstraße, an den Großprojekten, an der Entwicklung Afrikas, an der Entwicklung Lateinamerikas, dass das allen Staaten gleichermaßen Vorteile bringt, dass kein Staat der bei dieser neuen Wirtschaftsordnung mitarbeitet, versuchen wird und darf, die Souveränität eines anderen einzuschränken, sich in die inneren Angelegenheiten einzumischen, sondern dass der gegenteilige Vorteil, dass die Basis ist, auf der diese neue Wirtschaftsallianz basiert. Und das ist im Übrigen auch so neu wiederum nicht, weil das ist im Grunde das Prinzip des Westfälischen Friedens, dass das Interesse des anderen bei aller wirtschaftlichen und außenpolitischen Kooperation immer im Vordergrund stehen muss. Es ist auch die Grundidee des internationalen Völkerrechts. Es ist die Grundidee der UN-Charta. Und das ist leider etwas, was von der imperialen Politik der USA und der EU eben verletzt wird. Ich weiß, dass das nicht die Mainstream-Meinung ist, aber wenn man die Sache genau ansieht, dann ist überhaupt keine Frage, dass das so ist.
Ja, ich hatte auch aus einem ähnlichen Grund eben Tragödie erwähnt, weil natürlich selbst Dinge, die, sag ich mal, in dem gegenwärtigen Rechtsrahmen legal sind ja nicht notwendigerweise richtig oder moralisch. Aber ich glaube, das hängt natürlich enorm viel tatsächlich daran, wohin sich die USA bewegen. Ich hatte jetzt gerade kurz vor der Sendung noch gelesen, dass der Vorsitzende des Ausschusses im Nobelpreiskomitee da entfernt worden ist. Also man hat den irgendwie abgewählt und das sei das erste Mal gewesen in der Geschichte, dass das gemacht worden ist. Und dann wurden so die Reihe von Problemfällen benannt, wo es doch Dissens gab und das also schlechte Auswahl gewesen sein soll. Und darunter war unter anderem ein chinesischer Künstler, aber dann die EU als Friedensnobelpreisempfänger und Barack Obama, der damals gerade 8 oder 9 Monate erst im Amt gewesen ist. Viel wichtiger wäre natürlich die Entfernung von Obama aus dem Amt, weil das Nobelpreiskomitee hat keine Atomwaffen, die USA haben sie. Und nach dem, was ich in der Zwischenzeit so seit unserer letzten Sendung auch ein bisschen versucht habe zu recherchieren, ergibt sich doch ein ziemlich schreckliches Bild. Und damit will ich nochmal auf die Eingangsdiskussion zurückkommen, der Kriegsgefahr. Du hattest sehr oft erwähnt diese Doktrin Prompt Global Strike und dann auch erwähnt, also Waffensysteme, die es ermöglichen sollen, unter der Radarschwelle oder unbeobachtet ins Feindesland vorzudringen. Und das ist also tatsächlich eine Entwicklung. Man denkt, wenn man sich das anguckt, man wäre irgendwie auf einer Hollywood-Webseite oder so. Aber das sind leider Dinge, die vollkommen real sind. Deswegen gibt es irgendeine hoffnungsvolle Note über das, was sich in den Vereinigten Staaten zuträgt. Denn immerhin hat ja dein Ehemann diese Forderung der Amtsenthebung gegen Obama schon vor langer Zeit erhoben und aus gutem Grund, wie man heute sieht. Und hat das eben vor kurzem jetzt auch auf die Victoria Nuland ausgedehnt. Gibt es eigentlich Reaktionen schon auf diese Forderung deines Ehemannes?
Ja, also wir haben gestern eine neue Erklärung veröffentlicht, wo im Grunde die Tatsache, dass der Präsident Obama sofort insinuiert hat, dass Putin doch für das Umfeld verantwortlich sei, in dem Boris Nemtsov ermordet worden ist, wofür es also wirklich also überhaupt gar keine Gründe gibt, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Und im Grunde hat also mein Ehemann Lindner Ruhig gesagt, dass das im Grunde bedeutet, dass Obama wirklich aus dem Amt entfernt werden muss, wenn die USA gerettet werden sollen. Nun, auf diese Erklärung weiß ich jetzt nicht, ob es da schon Reaktionen gibt, aber was ich sagen kann, ist, dass unsere Petition, die ja vor der Kriegsgefahr warnt und die umgekehrt für die Kooperation mit den BRICS-Staaten sich einsetzt, dass wir da doch immer mehr interessante Unterzeichner bekommen, gerade auch aus den USA, und zwar von Schichten, wo man normalerweise denken würde, die beschäftigen sich überhaupt nicht mit solchen Sachen, die unterzeichnen jetzt und sagen, mein Gott, ich bin wirklich entsetzt, ich sehe die Kriegsgefahr. Und vor 2, 3 Tagen gab es ja diese enorm wichtige Erklärung von dem Lieutenant General Burbin, das also eine wichtige Funktion hat im russischen Militär. Und der hat gesagt, hier, wir sind absolut in der Lage, auf einen Erstschlag mit dem gesamten Zweitschlagarsenal unserer russischen Nuklearkräfte zu reagieren. Wir sind in höchster Alarmbereitschaft. Diese Atomraketen sind auch so verteilt, dass es absolut undenkbar ist, dass die im Erstschlag alle ausgeschaltet werden können, also zum Beispiel auf mobilen Zügen und ähnlichen Einrichtungen. Und damit hat er nochmal ganz klar gemacht, also die Idee, dass man einen atomaren Erstschlag gewinnen kann, das ist eine völlige Illusion, sondern für Russland und für China im Übrigen auch, gilt auch die Mutual Assured Destruction Doktrin, die früher die Doktrin der NATO war, also der gegenseitigen sichergestellten Zerstörung, falls es zum Einsatz von Atomwaffen kommt. Und so schrecklich das jetzt klingt, aber das einzig Hoffnungsvolle ist, dass mehr Leute von dieser Gefahr doch alarmiert sind und im Grunde also davor warnen. Also das ist vielleicht jetzt nicht so positiv, wie du das gerne hören würdest, aber wenn überhaupt über die Kriegsgefahr offen gesprochen wird, dann ist das selbst schon ein wichtiger Schritt, um die Kriegsgefahr zu überwinden, weil das Hauptproblem ist, dass die Bevölkerung im Augenblick noch schlafwandelnd auf ihre eigene Zerstörung zumarschiert. Dann haben wir natürlich eine enorme Mobilisierung in Amerika mit dem sogenannten Manhattan-Projekt. Das ist also, das haben wir auch schon mal hier angesprochen, aber das ist eigentlich das Positivste, was ich berichten kann, weil wir haben eben ausgehend von Manhattan, das heißt, da sind ja die beiden Charaktere der USA vereint. Da ist einerseits die Tradition von Alexander Hamilton, das war der erste Finanzminister, der dieses Konzept des amerikanischen Systems der Wirtschaft entwickelt hat, die Nationalbank, die ganze Idee der souveränen Kreditschöpfung, das kommt ja von Alexander Hamilton. Und natürlich gibt es in Manhattan auch die Dépendance der City of London in der Form der Wall Street. Und deshalb ist der oder das Synonym für diese Auseinandersetzung um die Seele Amerikas gegen die Idee des britischen Ablegers als Empire, das findet gerade in Manhattan statt. Wir hatten da schon bisher eine ganze Reihe von extrem erfolgreichen Veranstaltungen, die jetzt im Übrigen in anderen Städten in Amerika repliziert werden. Es fand gerade eine in Houston statt. Es sind andere geplant in Detroit, in San Francisco und anderen Plätzen. Und da ist im Grunde also eine wirkliche Bewegung im Gang, die eben sagt, Amerika muss zu seiner Identität als Republik zurückkehren. Und dann können wir im Grunde in der Tradition von John Quincy Adams als eine Republik mit den anderen Republiken der BRICS und anderer Staaten zusammenarbeiten. Und das ist ein Kampf, der ist überhaupt nicht entschieden. Aber wir sind in Amerika die Opposition und das wird auch von vielen Leuten anerkannt. Und also das ist eigentlich das Positivste, was sich entwickeln kann. Und das steht auch diesem blödsinnigen Anti-Amerikanismus vollkommen entgegen, weil es ist schrecklich einfach, sich seit Bush Senior und zwei Bush Junior Administrationen und jetzt 6,5 Jahre Obama als Anti-Amerikaner zu gebärden. Das übersieht nur die Tatsache, dass wenn Amerika nicht von innen her geändert wird, dass dann der Weltfriede wirklich so gut wie keine Chance hat. Weil es können alle Staaten der Welt friedlich kooperieren, wenn die USA sagen, wir wollen unseren Status als alleinige Superpower durchsetzen und aufrechterhalten. Und wir werden nie erlauben, dass ein Staat oder eine Gruppe von Staaten uns an wirtschaftlichem oder politischem Gewicht übertrumpft. Das ist ja die Cheney-Doktrin, die in Obama immer noch weiterlebt, die ursprünglich von dem Project of a New American Century-Doktrin kommt. Und das ist der Hauptgrund, dass eben die Wall Street und die City of London sagen, wir erlauben nicht, dass Asien sich entwickelt und wir gehen unter, also machen wir Krieg und ziehen über die Ukraine Russland in diesen Konflikt rein. Und selbst ein begrenzter Atomkrieg in Europa, das juckt uns gar nicht, weil wir haben unsere Wege, wie wir das überleben können. Also das ist ja das Chicken Game, was im Augenblick gespielt wird. Deshalb kann ich nur allen sagen, helfen Sie uns, diese Petition zu verbreiten. Ich bitte Sie auch, spenden Sie uns eine Finanzhilfe, damit wir diese Bücher, diese Studien, dass wir das wirklich möglichst weit verbreiten können. Und helfen Sie selber, indem Sie zum Beispiel, wenn Sie eine Webseite haben oder einen anderen Zugriff auf Medien in irgendeiner Form, schreiben Sie über die Petition. Das wäre auch ein Beitrag. Aber wie gesagt, aktivieren Sie sich mit uns, damit diese Alternative bekannt wird, weil, wie gesagt, wir haben jetzt mit Griechenland eine Regierung, die ganz offen davon spricht, Griechenland kann die Brücke sein zwischen Europa und den BRICS-Staaten. Und das heißt, es kann wirklich sehr schnell zu einer Entwicklung kommen, wo sich unsere Ideen durchsetzen. Das heißt, es ist nicht eine wilde Utopie, von der wir sprechen, sondern es ist etwas, was in den nächsten Wochen auf die Tagesordnung kommen kann. Spätestens dann, wenn sich erweist, dass Griechenland die Schulden sowieso nicht bezahlen kann, weil es das Geld einfach nicht hat. Und wie gesagt, also das ist eine ganz realistische Möglichkeit, aber helfen Sie uns durch Ihre Mitarbeit.
Helga, vielen Dank für die wertvollen Einsichten und auch Einblicke in die neuesten Entwicklungen in der Welt. Ich glaube, ich kann im Namen der Zuhörer, was ich auch aus einigen Gesprächen jetzt in den letzten Wochen so habe, wirklich sagen, das wird sehr geschätzt. Und deswegen auch von meiner Seite vielen Dank. Vielen Dank auch an die Zuhörer und Zuschauer. Ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Woche hier wiedersehen können. Bis dahin.
Ja, tschüss.